Liebe Gemeinde, jede Beziehung lebt vom gemeinsamen Gespräch, sei es Ehe und Partnerschaft, sei es die Beziehung zu unseren Kindern oder Eltern oder auch zu guten Freundinnen und Freunden. Das Gespräch, das Miteinander, die Kommunikation ist wesentlich wichtig in unseren Beziehungen. Und dabei geht es natürlich nicht nur um die Menge der gesprochenen Worte, die wir haben, sondern es geht vor allem darum in der Beziehung, dass man sich austauscht, dass man etwas weiß vom anderen, dass man etwas gibt und dass man etwas bekommt. Anteil aneinander geben und Anteil aneinander nehmen. Und das gemeinsame Gespräch ist für jede gute Beziehung das Herzstück. Und da, wo es nicht mehr funktioniert, da, wo etwas kaputt geht, geht auch meistens die Kommunikation verloren. Und natürlich gilt es auch für unsere Beziehung zu Gott, dass die Kommunikation, dass unser Gespräch mit Gott wesentlich ist in unserer Beziehung zu ihm. Und dass sein Wort wesentlich ist für unsere Beziehung zu Gott. Dass wir Anteil geben an dem, was wir auf dem Herzen haben und es Gott hinhalten, dass er die Erlaubnis bekommt, etwas mit diesen Dingen zu tun und dass wir Gott die Erlaubnis geben, uns ins Leben hineinzusprechen. Und dass wir hören und verstehen, was hat denn Gott auf dem Herzen? Heilsames Beten ist also heute das Thema in unserer Reihe Heilsames in diesen Zeiten. Damit sind wir letzte Woche gestartet und die Ersten haben hier schon vorne sich getraut, die Scheiben anzumalen und was aufzuschreiben. Nochmal die Einladung, wir haben ganz groß, in großen Buchstaben, das Wort heilsam aufgeschrieben und Heiland. Und die Einladung gilt, schreibend miteinander ins Gespräch zu kommen. Also vielleicht auf etwas zu reagieren oder eure eigenen Ideen, eure eigenen Sehnsüchte zu diesem Thema aufzuschreiben. Wie gesagt, man kann reagieren auf die anderen oder eigenes formulieren. Schön, dass es wächst und die Predigtreihe, die Gottesdienstreihe geht ja ein Weilchen. Ich hoffe und rechne damit, dass wir irgendwann dann zu diesem Fenster wandern und dann später noch die, aber gebt euch Mühe. Ja, wenn wir an das Beten denken, wir vor allem als Deutsche, dann denken wir meistens an das Bittgebet. Und das hat seinen Grund. Allein sprachlich hat natürlich Bitten und Beten, sind diese Worte ganz eng miteinander verknüpft. Und das haben wir den alten Germanen zu verdanken. Die kannten das Beten nämlich nicht. Und als dann das Christentum Mitte des ersten Jahrhunderts in unsere Gegend kam, fehlte ein deutscher Begriff fürs Beten. Und man nahm dann einfach das Wort bitten und hat es damit versucht, irgendwie zu übersetzen. Und erst Jahrhunderte später unterschied man dann im Deutschen zwischen beten und bitten. Aber quasi zu spät, es hat sich quasi schon in unsere DNA hineingedrückt, dass viele von uns beten und bitten gleichsetzen tatsächlich. Und wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir uns austauschen über das Gebet, dann werden wir merken, dass es natürlich eine Engführung ist, auch wenn Bitten wesentlich zum Beten dazugehört. Es ist etwas Elementares, dass wir zu Gott kommen dürfen mit unseren Gebeten. Aber schauen wir uns erstmal den Predigttext für heute an. Es gibt natürlich unfassbar viele Texte aus der Bibel, die zu diesem Thema getroffen hätten, die man hätte nehmen können. Ich habe einen ausgesucht, der in der Abschiedssituation zwischen Jesus und den Jüngern entstanden ist. Als sie miteinander im Gespräch waren und ja, den Jüngern so die Angst im Nacken saß, wie es weitergeht. Und ich glaube, gerade heilsames Beten bedeutet, sich den eigenen Ängsten auch zu stellen. Zu wissen, man ist mit diesen eigenen Ängsten nicht allein, sondern kann Gott Mitspracherecht geben, auch in Bezug auf seine Ängste und Sorgen. Ich lese den Predigttext, wie gesagt, bei den Abschiedsworten Jesu zu finden im Johannesevangelium, Johannes 16, Vers 23 und bis 28, und dann lese ich uns noch den letzten Vers in dem Kapitel. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch rede, sondern euch frei heraus verkündige von meinem Vater. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, er hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und die Welt in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe wieder zum Vater. Sprechen zu ihm dann seine Jünger: Herr, siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus spricht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, wenn man reinschauen würde in die Bilder, in diese Geschichte, dann könnte ich mir vorstellen, dass man Jünger sieht, die gerade wie gegen eine Wand gelaufen sind. Jetzt sind sie lange mit Jesus unterwegs gewesen und plötzlich müssen sie sich damit auseinandersetzen, dass er nicht mehr da sein wird. Und Fragen steigen auf bei den Jüngern. Sie ahnen, dass es vielleicht gar keine Antworten in der Welt gibt zu ihren Fragen, die sie haben, dass das Antworten sind, die überhaupt nicht mehr in ihre Welt passen. Und sie schauen Jesus an, voller Schmerz, weil sie spüren, die Zeit mit ihm ist tatsächlich erstmal zu Ende. Und voller Vertrauen, dass das stimmt, was er sagt, dass sie ihn wiedersehen und bald wiedersehen. Das ist eine ganz tiefe Hoffnung in ihnen. Aber der Schmerz und die Angst und die Sorge, wie wird es denn werden, die ist ganz tief in ihrem Herzen. Und auch mit Zweifeln haben sie zu kämpfen. Wie werden wir leben, wenn er nicht mehr bei uns ist? Was wird werden? Und die Angst kriecht in ihnen hoch. Jesus begegnet ihren Ängsten und Fragen und Sorgen. Und er will seine Jünger und er will auch uns einladen, dass wir mit unseren Ängsten und mit unseren Fragen und Sorgen uns an Gott wenden, dass wir mit ihm sprechen. Weil wir durch Jesus Christus mit ihm verbunden sind, haben wir die Möglichkeit, mit Gott und Gottes Geist zu sprechen. Also diese Einladung, die er seinen Jüngern gibt, die gilt uns. Beten ist Bitten, das habe ich am Anfang gesagt. Genau, und so ist das auch. Das Bittgebet, unsere Bitten, die wir an Gott herantragen, ist etwas Grundlegendes. Und es sagt etwas Grundlegendes über uns Menschen aus, dass wir Bittende vor Gott sein dürfen. Es sagt nämlich aus, dass wir Wesen sind, die auf Hilfe von außen angewiesen sind. Ich weiß, wir sehen uns gerne als unabhängige und selbstbestimmte Individuen. Aber mal ganz ehrlich, an wie vielen Tagen unseres Lebens stimmt das denn wirklich, dass wir ja unser Glück selber schmieden? Wo ist das so? Selbst der Stärkste, der Einflussreichste braucht die Hilfe anderer. Wir alle leben von der Hilfe anderer. Und wir alle leben von der Gnade Gottes. Alles, was wir jemals erreicht haben, geschah auf Grundlage der Tatsache, dass Gott uns die Kraft und die Fähigkeit und die Gelegenheit dazu gegeben hat. Und ich glaube tatsächlich, letztlich können wir nicht mal leben und schon gar nicht sterben, wenn Gott sich nicht immer wieder unserer erbarmt und an unserer Seite ist. Wenn er sich nicht immer wieder unserer annimmt und sich um uns kümmert und uns stärkt. Darum sagt das Bittgebet nicht nur etwas über uns aus, dass wir Menschen sind, die darauf angewiesen sind, auf Hilfe von außen, sondern es sagt auch etwas über Gott aus. Der nämlich nicht waltet wie ein namenloses Schicksal oder der keine anonyme Kraft über uns ist, sondern Gott ist so persönlich, dass er mit sich reden lässt. Er lässt mit sich reden. Der biblische Gott ist wie ein Vater, der sich geduldig und liebevoll das anhört, was seine Kinder von ihm erbitten. Das bedeutet nicht, dass er uns alle Bitten erfüllt. Was wäre das für ein Vater, wenn das so wäre? Und welche Bitten hätte er uns nicht alles schon erfüllt, die vielleicht in Katastrophen geendet wären? Aber es bedeutet, dass er alle unsere Gebete hört und darauf reagiert, auch wenn seine Antwort nicht immer so aussieht, wie wir sie vielleicht erwartet und erhofft haben. Auch Jesus geht in unserem Predigttext ganz selbstverständlich davon aus, dass wir Gott immer wieder und immer wieder um Dinge bitten können und bitten werden. Und er verbindet diesen Gedanken damit, dass Gott ein liebender Vater ist und wir seine Kinder sind. Aber beten ist mehr als bitten. Es geht um die Art, wie wir leben und wie wir unser Leben mit Gott in Verbindung bringen. Gerade in den Unwägbarkeiten unseres Lebens, damit zu rechnen, dass Gott anwesend ist und uns unterstützt, ist ja noch mal mehr als einfach nur unsere Bitten an ihn zu richten. Die Jünger damals waren durcheinander und sie spürten auf allen Ebenen, dass sich etwas verändern wird in ihrer Welt. Und die dunklen Wolken der Passion, die hängen ja schon ganz tief und sie sind mitten reinspaziert in diese dunklen Wolken. Und dann hören sie diese Worte Jesu. Es verändert sich etwas und wir kennen das. Wenn sich etwas in unserem Leben verändert, dann macht es uns Angst, es macht uns unsicher. Etwas kommt manchmal auf uns zu und wir wissen gar nicht, was passiert denn jetzt mit uns. Die Jünger wussten nicht, wie werden wir es schaffen, damit umzugehen. Und wir kennen das aus unserem Leben, dass wenn manchmal die Perspektive sich verändert, wenn es manchmal so Dunkelheiten in unserem Leben gibt, dass auch wir uns fragen, und nun, Gott, was machen wir denn jetzt? Jesus, wie sollen wir handeln? In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, wiederholt Jesus in die fragenden Augen der Jünger hinein. Ich habe alles getan, sagt dieser Jesus, ich habe alles getan, um den Faden der Liebe Gottes einzuweben in euer Leben und in das Leben aller Menschen. Dafür war er ja da, diese Liebe einzuweben in diese Welt. Und Jesus sagt, ich werde das bis zu meinem Ende tun und Gott wird das weiterführen, wenn ich nicht mehr da bin. Das gilt. Es gilt im Leben und im Sterben. Ihr seid eingewoben in Gottes Welt. Kein Ort, kein Moment, aus dem Gott sich aussperren lässt. Und ihr könnt euch immer an diesem Faden dieser Liebe Gottes festhalten. Immer wieder die Nähe Gottes aufsuchen, wenn ihr euch daran orientiert. Und wissen, Gott hört euch. Macht euch auf eine Zukunft gefasst, sagt Jesus seinen Jüngern, die alles übersteigt, was ihr für möglich gehalten hattet. Eine Freude, die alle Erwartungen übertrifft. Und dann merken die Jünger, wir können Gott nicht in unsere Pläne einbauen, aber wir können uns in seine Pläne hineinlauschen, genau hinhören, wie Gottes Herz tickt. Hinsehen ist nämlich unsere Aufgabe und hinhören in diese Welt hinein, das ist unsere Aufgabe. Und das, was die Welt und mein Leben verengt, das, was mir Angst macht und mich zurückdrängt, Gott genau dort hineinbitten und sagen, komm du dort hinein in diese Angst, in diese Enge und auf sein Wort hören, das uns befreit. Das Gebet wird der Weg sein, wie die Jünger weiterleben werden. In Jesu Namen offen und voller Liebe in die Welt hineingehen. Dort, wo Türen versperrt sind, hindurchgehen, mit Frieden und mit Gerechtigkeit Gott in diese Welt hineinbringen. Und in Gottes Namen das Menschen zusprechen und wünschen. Der Weg mit Gott ist kein Weg, der aus der Welt hinausnimmt, sondern der direkt in die Welt hineinführt. Und die Haltung der Jünger wird eine freudige Erwartung und mit Wundern rechnen sein. Und sie werden staunen, was passieren wird. Und auf ihre Bitten in Jesu Namen wird Gott so antworten, dass es alle Welt sehen wird und dass es eine Reaktion gibt in ihrem Umfeld. Ja, und tatsächlich steht ja in diesem Predigttext dieser unfassbare Satz, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Diese Verheißung, liebe Gemeinde, hat mich schon ganz früh fasziniert. Was meint Jesus mit diesen Worten? Ziemlich großzügig, was er da verspricht und zusagt. Und je nachdem, wie man zählt, findet sich diese oder eine ähnliche Formulierung öfter in der Bibel. Ein Dutzend Mal im Neuen Testament. Immer wieder heißt es an diesen Stellen, dass das Bittgebet der Gemeinde eine nahezu unbegrenzte Vollmacht in sich birgt. Und ich sage das sehr bewusst, der Gemeinde, der Gemeinschaft, denn an all diesen Stellen wird nie von einem individuellen Beter gesprochen, sondern es geht immer um das Wir oder um das Ihr, immer um den Plural. Und es wird viel gerätselt oder ist viel gerätselt worden, was bedeuten denn diese Worte Jesu in meinem Namen? Einige haben daraus so eine magische Formel gemacht und so nach dem Motto, man muss jedes Mal, wenn man ein Gebet spricht, mit diesen Worten enden, damit es auch wirkt. Aber Gott ist natürlich, wir brauchen für Gott keine Formeln, um ihn zu beschwören. Das wäre Aberglaube und kein Glaube. Was ist das? Was steckt dahinter? Liegt das Geheimnis eines erfüllten Gebetes in der Wahl der richtigen Worte? Ich glaube, da wären wir alle ein bisschen überrascht, also vermutlich nicht. Was aber ist dann damit gemeint? Wenn man sich in der Bibel einmal die anderen Stellen anschaut, in denen der Ausdruck in meinem Namen vorkommt, zum Beispiel beim Segnen, wir segnen Menschen im Namen Gottes, dann wird man entdecken, dass es noch einen anderen Hintergrund dafür gibt. Und zwar ein Hintergrund, der eigentlich auch umgangssprachlich bei uns vorkommt, weil auch wir können im Namen eines anderen auftreten. Die Worte in meinem Namen oder in seinem Namen haben ja vor allem so einen rechtlichen Charakter. Ein Richter beispielsweise, der tritt nicht in seinem eigenen Namen auf, sondern im Namen des Volkes. Eine Botschafterin oder Ministerin unterzeichnet Verträge nicht in ihrem eigenen Namen, sondern im Namen ihres Landes. Also wer im Namen eines anderen handelt oder redet, der vertritt nicht seine eigenen persönlichen Anliegen, sondern die Interessen derjenigen, in dessen Namen er auftritt. Also das Gebet in Jesu Namen ist nicht einfach so ein Sesam, öffne dich zur Durchsetzung der eigenen Wünsche bei Gott, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine Weise des Betens, die Gott hilft, sich stärker in unserem Leben durchzusetzen, bei uns und in den Zusammenhängen, wie wir beten. Wer im Namen Jesu betet, der muss sich nämlich vorher intensiv mit der Frage auseinandersetzen, was ist es denn genau, um was ich wirklich Gott bitten will? Schließlich geht es dann ja nicht nur um meine eigenen Anliegen, sondern es würde ja um die Herzensanliegen von Jesus gehen, um seine Anliegen, die er vor Gott bringen würde. Also der Auftrag der Gemeinde ist, auf dieser Erde das Gebet Jesu in seinem Namen vorzuführen und genau hinzufühlen und zu fragen, was willst du beten, Jesus, was willst du bitten, was sollen wir weitergeben in deinem Namen? Und diese Art zu beten ist weit mehr als einfach Bitten auszusprechen. Und natürlich haben wir alle schon gebetet und vielleicht ist das auch für uns gar nicht neu, was das heißt, im Namen Jesu zu beten. Aber ich glaube, dieses Bewusstmachen, in seinem Namen etwas auszusprechen, ist wichtig für unser Zusammenleben. Ich möchte das gerne einmal zum Anlass nehmen, uns einzuladen, eine kleine praktische Gebetsübung zu entwickeln. Für alle, die Lust haben, das mal praktisch auszuprobieren in den nächsten Wochen. Ich habe das auch auf den kleinen Denkzettel geschrieben. Ihr müsst euch nicht jedes Wort merken. Aber vielleicht könnte das ja konkret so aussehen. Wir könnten uns vornehmen, beispielsweise, sagen wir mal, in den nächsten 3 Monaten, alleine oder zu mehreren, einmal in der Woche eine Viertel bis halbe Stunde Zeit für das Gebet im Namen Jesu uns zu nehmen. Und dabei versuchen wir in einem ersten Schritt unser eigenes Leben und Wirken einmal mit den Augen Jesu anzuschauen. Und dann gehen wir mal gedanklich durch die einzelnen Bereiche meines persönlichen Lebens, meine Familie, meine Arbeit, mein Alltag, die Beziehungen. Und stelle ich mir die Frage, Herr Jesus Christus, heute soll es einmal nicht so sehr um die Frage gehen, was mich dabei bewegt, sondern was bewegt dich dabei? Was bewegt dich, wenn du auf meine Familie schaust? Was bewegt dich, wenn du auf mein Tun schaust? Und auf mein Wirken, auf mein Engagement in der Gemeinde oder in der Gesellschaft. Und Jesus, wenn du auf mein Leben schaust, worum würdest du Gott bitten? Was würdest du ihm sagen? Welches Gebet würdest du sprechen? Und vielleicht schreiben wir uns das auf, was uns dabei einfällt, was Jesus beten würde, was er bitten würde für uns, ganz persönlich. Aber auf jeden Fall sollten wir versuchen, in dieser Zeit nicht nur unsere üblichen Gebetsanliegen vorzutragen, sondern uns mal tatsächlich auf diesen Prozess einzulassen und herauszuhören, was wären denn die Gebetsanliegen Jesu. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr heilsame jesuanische Art ist, etwas in Bewegung zu bringen in meinem Leben. Heilsames für mein persönliches Leben werde ich nämlich entdecken, glaube ich, wenn ich so mit Gott spreche. Ich werde heilsame Worte für mich und für meine Familie hören, für meine Arbeit, für all das, was mich umtreibt und was mich beschäftigt. Denn zum Beispiel wird Gott mir nicht raten, hältst du ruhig weiter, Hauptsache du kommst durch mit deiner To-Do-Liste. Wenn ich genau hinhöre, wird Jesus das nicht bitten für mich. Er wird vermutlich auch nicht sagen, sei ruhig ungeduldig mit deinen Lieben, die sind ja auch manchmal komisch und nervig. Wird er wahrscheinlich nicht sagen. Ich denke, wir werden Worte der Gnade, der Zuwendung und der Fürsorge hören. Und wenn wir schon nicht auf uns selbst hören können und achten können, dann können wir uns vielleicht auf Jesu Worte für uns besinnen. Und wenn ihr dann noch Lust habt, macht doch die gleiche Übung, vielleicht eine Woche später oder irgendwann anders, nochmal in Hinblick nicht nur auf euer eigenes Leben, sondern in Blick auf das Leben und Wirken unserer Gemeinde. Versucht das mal. Nehmt den aktuellen Treffpunkt, unseren Gemeindebrief zur Hand, blättert ihn durch, denkt über die Menschen und Veranstaltungen nach, von denen dort die Rede ist, und stellt wieder Jesus diese Frage. Herr, was bewegt dich, wenn du auf unsere Gemeinde schaust? Was bewegt dich im Hinblick auf das, was uns beschäftigt? Das Forum fällt jetzt erstmal aus, okay, aber er wird doch was zu sagen haben dazu. Was wird er beten? Welches Gebet würdest du sprechen, Jesus, wenn du an unsere Gemeinde denkst? Betet in Jesu Namen für unsere Gemeinde. Für die Kranken, für die Einsamen, für die Geburtstagskinder, die in unserer Liste stehen. Und wie heilsam wird das sein für die Beziehung zu den Einzelnen? Und wie heilsam wird das sein für deine Beziehung zu dieser Gemeinde? Das sind jetzt nur zwei kleine Varianten für diese Übungen. Aber man könnte die gleiche Übung auch mit der Tageszeitung machen oder womit auch immer. Aber belassen wir es dabei. Gebet für das eigene persönliche Leben im Namen Jesu und Gebet für die Gemeinde. 3 Monate lang. Was hat das wohl für Auswirkungen? Was wird sich verändern? Was wird in mir heil, in meinen Beziehungen, in meinem Blick auf mich selbst? Was wird heil werden für die Menschen, für die ich im Namen Jesu bete, für ihre Probleme, für meine Ängste, für ihre Hoffnungslosigkeiten, für die Kranken und Einsamen? Wie würde das unsere Gemeinschaft prägen, unser Beieinandersein? Es wäre eine sehr spannende Erfahrung, die wir machen könnten und die viel Heilsames in sich trägt. Liebe Gemeinde, im Gebet zieht uns Gott heraus aus der Enge, aus der Angst, die uns bedrängt, aus dem Alltag, der uns nur um uns selber kreisen lässt, aus den Erwartungen und Grenzen, die unverrückbar erscheinen, aus der Kühle, mit der wir manchmal unsere Welt betrachten. Er zieht uns hinaus an sein Herz und dann bekommen wir eine neue Perspektive. Ich riskiere im Gebet, dass Gott in meinem Leben Platz nimmt. Und das wünsche ich uns allen. Amen.